Genau. Wir haben uns da im Refresh mal hingesetzt und geschaut, was die Bibel so hergibt als Antworten auf diese Frage. Wir haben uns im Alten Testament ein bisschen schlau gemacht. Was hat Gott denn so an Anweisungen gegeben? Da gab es ja viele Feste, die man damals gefeiert hat. Und dann dachten wir, die ein oder andere Anweisung könnte ja auch noch heute relevant sein. Und dann haben wir da so ein bisschen rumgestöbert, sind auf ein paar interessante Dinge gestoßen. Die werde ich euch kurz mitteilen. Und ich lese euch ein paar Verse vor, weil sonst kriege ich das gar nicht wiedergegeben. Aus 5. Mose, Kapitel 12. Ich lese jetzt einfach mal so ein paar Verse. Ein paar lasse ich dann auch weg, sonst dauert das zu lange. Und ihr achtet mal drauf, ob es da so Schlüsselwörter gibt. Irgendwas, was immer wieder vorkommt, das uns vielleicht was sagen möchte. Und ihr und euer Haus sollt dort vor dem Herrn, eurem Gott, essen und fröhlich sein über alles, was eure Hand erworben hat, womit dich der Herr, dein Gott, gesegnet hat. Und ihr sollt fröhlich sein vor dem Herrn, eurem Gott, ihr und eure Söhne und eure Töchter, eure Knechte und eure Mägde und der Levit, der in euren Städten wohnt. Du darfst in allen deinen Städten ganz nach Herzenslust schlachten und Fleisch essen nach dem Segen des Herrn, deines Gottes, den er dir gegeben hat. Aber du sollst nicht essen von dem Zehnten deines Getreides, deines Weins, deines Öls, auch nicht von der Erstgeburt deiner Rinder oder deiner Schafe, sondern vor dem Herrn, deinem Gott, sollst du das alles essen, an der Stätte, die der Herr, dein Gott, erwählt hat. Vor dem Herrn, deinem Gott, sollst du das alles essen, an der Stätte, die der Herr, dein Gott, erwählt. Und du sollst fröhlich sein vor dem Herrn, deinem Gott, über alles, was deine Hand erworben hat. Wenn aber der Herr, dein Gott, dein Gebiet erweitern wird, wie er dir zugesagt hat, und du sprichst, ich will Fleisch essen, weil es dich gelüstet, Fleisch zu essen, dann ess Fleisch ganz nach Herzenslust, denn du sollst fröhlich sein vor dem Herrn, deinem Gott, über alles, was deine Hand erworben hat. Kapitel 16, da geht es ganz spezifisch um das Erntefest. Du sollst fröhlich sein an diesem Fest. 7 Tage sollst du dem Herrn, deinem Gott, das Fest halten, an der Stätte, die der Herr erwählen wird. Denn der Herr, dein Gott, wird dich segnen in deiner ganzen Ernte und in allen Werken deiner Hände. Darum sollst du fröhlich sein. Du sollst fröhlich sein an deinem Fest. Schlüsselwort? Ja, hoffentlich. 6 oder 7 Mal. Du sollst fröhlich sein vor dem Herrn, deinem Gott, an deinem Fest. Genau. Das ist das Erste, wo wir gesagt haben, okay, Gott scheint es sehr wichtig zu sein, dass wenn wir feiern, wir fröhlich sind und uns freuen an den Gaben, die er uns geschenkt hat. Wie fröhlich wir dann tatsächlich sind, das sagt uns Kapitel 14. Also das Ausmaß der Fröhlichkeit. Das muss ich euch auch vorlesen. Du sollst Jahr für Jahr den Zehnten abgeben von allem Ertrag deiner Saat. Du sollst davon essen vor dem Herrn, deinem Gott, an der Stätte, die er erwählt hat. Nämlich den Zehnten deines Getreides, deines Weins, deines Öls und von der Erstgeburt deiner Rinder und deiner Schafe. Wenn aber der Weg zu weit ist für dich, dass du es nicht hintragen kannst, dann mach es zu Geld und nimm das Geld und gib das Geld für alles aus, woran dein Herz Lust hat. Es sei für Rinder, für Schafe, für Wein, für Bier oder für alles, was dein Herz wünscht. Und iss dort vor dem Herrn, deinem Gott, und sei fröhlich, du und dein Haus und der Levit, der in deiner Stadt lebt, den sollst du nicht leer ausgehen lassen. Alle drei Jahre, also jedes dritte Jahr, sollst du aussondern den ganzen Zehnten vom Ertrag dieses Jahres und du sollst ihn hinterlegen in deiner Stadt. Dann soll kommen der Levit und der Fremdling und die Waise und die Witwe, die in deiner Stadt leben, und sie sollen essen und sich sättigen, auf dass dich der Herr, dein Gott, segne in allen Werken deiner Hand, die du tust. Voll krass, finde ich, diese Bibelstelle. Wenn man das mal hochrechnet, ne? Also man soll den Zehnten sammeln, das ganze Jahr lang soll man den Zehnten sammeln. Wenn dann das Jahr rum ist und du den Zehnten gesammelt hast, du kannst ihn auch zu Geld machen und dann alles kaufen, was du willst. Und mit diesem, was du dann gekauft hast, gehst du an die Stätte des Herrn und du verfeierst den kompletten Zehnten. Ist euch das schon mal so klar gewesen, wie krass die gefeiert haben? Die haben den ganzen Zehnten verfeiert, zweimal, also ein Jahr, zwei Jahre. Und am dritten Jahr haben sie den kompletten Zehnten gespendet. Für die Witwe, für den Fremdling, für die Weiße, für die Leviten. Wir haben das mal ein bisschen hochgerechnet im Refresh. Wir sind mal davon ausgegangen, dass wir so ein Durchschnittsgehalt von 2000 Euro haben. Wir haben keine Ahnung, ob das realistisch ist. Einfach mal eine Zahl, die leicht zu rechnen ist. 200 Euro Durchschnittsgehalt, 100 Gemeinde, Gottesdienstbesucher, die zusammen feiern. Jeder bringt seinen Jahreszehnten. Wer kann so schnell rechnen hier? 240.000 Euro, wenn wir 100 Leute sind. 240.000 Euro würden wir hier verfeiern. Ist das nicht krass? Das kann man gar nicht. So viel kann man gar nicht feiern. Und das machen wir ein Jahr, das machen wir ein zweites Jahr und im dritten Jahr sagen wir, jetzt haben wir genug gefeiert. Das dritte Jahr, wir verschenken das einfach. 240.000 Riesenspende nach Stettin von mir aus. Na, also das sind Ausmaße, wo man sagt, das ist ja nicht mehr realistisch. Das ist ja krass, wie die gefeiert haben. Das nur mal so, das ist so der Hintergrund, von dem wir kommen. In der Jugend wurde mir gesagt, naja, so feiern wir ja heute nicht mehr. Und da haben die natürlich recht gehabt, so feiern wir ja heute nicht mehr. Aber ich finde so dieser Grundtenor, der macht schon echt Sinn. So Gott will, dass wir uns so richtig, richtig freuen und so richtig, richtig feiern und uns freuen an dem, was er für uns getan hat. Und da dürfen wir ruhig auch mal ein bisschen übertreiben und so richtig krass feiern. Und genauso dürfen wir auch übertreiben, wenn wir dann alle 3 Jahre mal sagen, und jetzt hauen wir das alles mal raus und machen eine Riesenspende. Ne? Also so dieses einfach mal über die Grenzen hinaus ordentlich feiern. Ist natürlich die Frage, ob sich das deckt mit der Lehre des Neuen Testamentes. Deswegen gehe ich heute auch mal in das Neue Testament hinein. Die Kinder unter uns, die wissen das ganz genau. Hat Jesus mal gefeiert? Ja. Wo denn? Die Kinder, Angelika. Wo hat Jesus denn gefeiert? Gibt es ein Fest, auf dem er gewesen ist, wo er vielleicht sogar was Cooles gemacht hat? Genau, als er das Wasser zu Wein gemacht hat. Jesus war auf einem Fest. Und jetzt gucken wir uns mal an, wie Jesus sich auf diesem Fest verhalten hat. Johannes Kapitel 2. Und am dritten Tag war eine Hochzeit zu Kana in Galiläa. Und die Mutter Jesu war da. Jesus aber und seine Jünger waren auch zur Hochzeit geladen. Wir haben also hier ein Fest. Jesus war eingeladen, seine Mutter war eingeladen, die ganzen Jünger waren eingeladen, sehr wahrscheinlich sehr nahe Bekannte oder sogar Verwandte, die da geheiratet haben. Es wurde damals folgendermaßen gefeiert. Die Feier startete an einem Mittwoch, wenn die Frau vorher noch nie verheiratet war. Also wenn das jetzt eine Witwe war oder eine Geschiedene, dann hat man am Donnerstag angefangen. Aber wenn das so die erste Ehe war, dann fing man an einem Mittwoch an. So, wir haben also Mittwoch, die Braut sitzt zu Hause mit all den Frauen der Familie und sie tanzen und sie feiern und sie freuen sich. Irgendwann kommt der Bräutigam mit den ganzen Männern der Familie und dann holen sie die Braut ab und dann tanzen sie durch das ganze Dorf hin zu dem Haus, wo sie in Zukunft wohnen werden, zu dem Haus des Bräutigams und dann feiern sie dort eine Woche lang. Eine ganze Woche bleibt die ganze Hochzeitsgesellschaft in diesem Haus und sie essen und sie trinken und sie feiern. Das ist das Fest, in dem wir uns befinden. Und mittendrin, wir wissen nicht an welchem Tag, wir spekulieren, aber wir wissen es nicht, ging der Wein zu Ende. Ist das jetzt schlimm? Total schlimm. Warum ist denn das so schlimm? Ja, Konrad. auf eine Feier gehört Wein. Die hatten damals noch keine Cola. Und man könnte einfach Wasser trinken, aber das haben sie gebraucht, um sich zu waschen. Nee, Wasser ist einfach kein Festgetränk. Oder Saft. Ich finde auch, es gäbe gute Alternativen, aber das war damals nicht so. Es war wirklich höchst dramatisch, wenn der Wein wegging. Es gibt ein rabbinisches Sprichwort, das heißt, keine Freude ohne Wein. Das ist schon ein ziemlich hartes Sprichwort, keine Freude ohne Wein. Die gingen also wirklich davon aus, wenn da kein Wein ist, ist da auch keine Freude. Das heißt, jetzt ist der Wein leer, keine Freude auf einer Hochzeitsfeier. Boah, das ist echt nicht gut. Eine Hochzeitsfeier ohne Freude. Jetzt kommt noch ein Problem dazu. Es gab ein Gesetz oder eine Regelung, eine sehr starke Regelung, und die besagte, dass der Bräutigam seine Hochzeitsgesellschaft, die ganzen Gäste, eine Woche lang Standard versorgen muss. Standardversorgung heißt viel essen, viel trinken. Also das ist Standard. Na, also Standard ist nicht Chili. Das machen wir auf der Kanutour. In diesen Kulturen ist es wirklich so, dass, also Essen ist viel. Es gibt nicht das Minimum. Wenn gegessen wird, dann wird richtig gegessen. Das heißt, Standardversorgung heißt richtig essen und richtig trinken. Und wenn dieser Bräutigam das nicht hinkriegt, seine ganze Feiergesellschaft zu versorgen eine Woche lang, dann hat er ein Problem. Er konnte dafür verklagt werden. Das ist schon mal echt heftig. Jetzt sind wir also auf einer Hochzeit. Der arme Bräutigam, dem droht Strafe. Die ganze Gesellschaft droht, nicht freudig zu sein. Die wussten das ja noch nicht, aber die Gefahr bestand, dass da Freude wirklich ausgeht und der arme Bräutigam seine Ehe im Knast verbringt. Naja, vielleicht nicht ganz so krass, aber er wird auf jeden Fall bestraft. Sind wir also auf einer Hochzeit, wo sich Freude in berechtigte Klage verwandelte. Nur gut, dass da Maria war. Maria hatte eine Idee. Ich lese die Verse 3 bis 5. Und als der Wein ausging, spricht die Mutter Jesu zu ihm. Sie haben keinen Wein mehr. Kannst du die nächste Folie? Sie haben keinen Wein mehr. Jesus spricht zu ihr. Was habe ich mit dir zu schaffen, Frau? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Seine Mutter spricht zu den Dienern, was er euch sagt, das tut. Es ist ein kurzes Gespräch. Auf den ersten Blick, finde ich, fehlt es da massiv an Inhalt. Aber irgendwie scheint Maria verstanden zu haben, was Jesus da sagt, und scheint mit der Antwort auch zufrieden gewesen zu sein und sagt dann einfach zu den Dienern, hey, voll gut. Der wird euch jetzt gleich was sagen und das macht er, das ist das Beste. Wir gucken da einmal ganz kurz genau drauf. Was wurde da tatsächlich gesagt? Sie haben keinen Wein mehr. Maria sagt, Jesus, wir haben hier ein wirkliches Problem, wir haben ein echtes Drama auf der Hochzeit, wir brauchen deine Hilfe. Du kannst das jetzt lösen und wir brauchen das jetzt. Und Jesus antwortet und er sagt, erstmal sagt er, Frau. Und wir als Deutsche, wenn wir das lesen, wir denken so, oh nee, voll unhöflich. Denken wir das? Habt ihr schon mal gedacht, dass es unhöflich ist? Ja, schon, gell? Das klingt in unserer Sprache wirklich nicht schön. Im Griechischen ist das nicht so dramatisch. Im Griechischen ist es eine wirklich höfliche Anrede. Es ist sehr respektvoll. Es ist nicht ungewöhnlich. Was vielleicht ein Ticken ungewöhnlich ist, ist, wenn ein Sohn das zu seiner Mutter sagt, weil es so ein bisschen eine Distanz einfach hat. Es ist fast zu höflich für eine Familie. Aber es ist nicht unhöflich. Das ist schon mal ganz wichtig, dass ihr das mal gehört habt. Dann setzt er seinen Satz fort und er sagt, was habe ich mit dir zu tun? Das klingt jetzt wieder, finde ich, ein bisschen harsch in unserer Sprache. Wenn wir jetzt überlegen, was er damit eigentlich meint. Maria hat gesagt, guck mal, wir haben hier ein Problem und ich erwarte eigentlich, dass du als Sohn Gottes, als der, der ja sowieso alles kann, dass du da jetzt eingreifst. Da mischt sie sich in einen Dienst ein, der sie nicht angeht. Ne? Jesus war auf der Erde, um einen Dienst auszuführen. Das war ein Geschäft zwischen ihm und dem Vater, nicht ein Geschäft zwischen ihm und der Mutter. Und ich glaube, dass er ganz höflich sie darauf hingewiesen hat, liebe Mutter, das muss jetzt wirklich nicht deine Sorge sein. Das ist meine Sorge, es ist die Sorge des Vaters. Wir machen das. Und dann sagt er schließlich, meine Stunde ist noch nicht gekommen. Das ist ein Satz, den sagt er ganz, ganz oft. Und er sagt das immer dann, wenn er einen Plan hat. Ihr kennt diesen Ausspruch wahrscheinlich hauptsächlich vom Kontext, wenn es um seinen Tod geht. Das war geplant, das sollte so sein. Und er wusste, was passiert. Das war nicht ein, ich weiß noch nicht, was ich mache, sondern ich habe es genau geplant. Er sagt das auch mal zu seinen Brüdern, als sie zu ihm gesagt haben, lass uns doch aufs Fest gehen. Und dann sagt er, nee, meine Stunde ist noch nicht gekommen und eine Stunde später geht er. Nicht eine Stunde später, aber wirklich kurz darauf geht er und das zeigt irgendwie, er hat einen Plan. Er hat schon geplant. Er weiß genau, was er tut und er weiß genau, wann er es tut und das sagt er seiner Mutter quasi. Und irgendwie scheint sie das verstanden zu haben, weil sie dreht sich sofort um zu den Dienern und sie sagt, ey, was auch immer der euch sagt, macht das. Und dann standen da 6 Krüge, große Krüge, wo viel Wasser reinpasst, 40 Liter, 80 Liter, wir wissen es nicht genau, auf jeden Fall sehr, sehr viel Wasser. Und er sagte zu den Dienern, füllt das, schöpft das und bringt das dem Speisemeister. Ich habe keine Ahnung, warum die das gemacht haben. Will ich jetzt auch gar nicht spekulieren. Aber sie haben es gemacht. Die haben das einfach gemacht. Die haben dieses Wasser geschöpft und sie sind zu dem Speisemeister gegangen und der Speisemeister hat getrunken und er war begeistert. Das wäre das nächste Bild, weil der Wein war so gut. Das war so gut. Das Fest ist gerettet, die Freude war wieder hergestellt und jetzt kommt das eigentlich Wichtige an dieser Geschichte, Vers 11. Das ist das erste Zeichen, das Jesus tat. Es geschah zu Kana in Galiläa und er offenbarte seine Herrlichkeit und seine Jünger glaubten an ihn. Er offenbarte seine Herrlichkeit, steht da. Er hat Wasser zu Wein gemacht und die Schlussfolgerung war, er offenbarte seine Herrlichkeit. Das müsste uns ein bisschen zum Nachdenken bringen. Was hat er denn da gemacht, dass seine Herrlichkeit plötzlich so offenbar wurde? Wenn ich an Herrlichkeit denke, gehe ich immer zurück zu 2. Mose 33, eine meiner Lieblingsbibelstellen, ihr kennt sie. Mose geht hin und sagt, Gott, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Ein Wahnsinnsanliegen, eine Riesenbitte. Und Gott steht da und kann das nicht bringen. Er kann das nicht bringen. So, hey Mose, wenn ich dir meine ganze Herrlichkeit zeig, ich erdrück dich. Na, Herrlichkeit, das Wort im Hebräischen ist Schwere. Das ist schwer. Gottes Herrlichkeit, das hältst du nicht aus als Mensch. Wenn der sich auf dich hockt, dann bist du platt. Na, und Gott steht da mit diesem Anliegen, dem er irgendwie nachkommen will, aber er weiß genau, wenn ich meine Herrlichkeit zeige, dann habe ich Mose erdrückt. Das kann ich nicht bringen. Und er überlegt sich, was er machen kann. Und er sagt, okay, Mose, wir machen das so. Ich stelle dich in diese Felskluft. Dann nehme ich meine Hand und die halte ich so schützend über dich, vor den Eingang. Irgendwie so, dass du halt geschützt bist. Und dann lasse ich meine Güte an dir vorüberziehen. Dann nehme ich meine Hand wieder weg. Und dann darfst du hinter mir hergucken. Das ist wahnsinnig faszinierend, dieser Gedanke. So wie Gott seine Herrlichkeit uns zeigen kann, ist, indem er uns so ein bisschen schützt und dann seine Güte ganz sanft an uns vorübergehen lässt und wir ihm hinterherblicken können. Und das ist genau das, was passiert ist an dieser Hochzeit. Da hat Gott seine Güte an dieser Hochzeitsgesellschaft vorüberziehen lassen. Da hat er Freude wiederhergestellt. Da hat er sich gekümmert um die große Not eines Bräutigams, dem Strafe drohte. Er hat sich gekümmert um diese netten Menschen, die zusammenkamen, um zu feiern. Er hat seine Güte an ihnen vorüberziehen lassen und sie sahen die Herrlichkeit Gottes. Das ist genau das, das Gott mit uns gemacht hat in diesem Jahr. Wir sehen das hier an diesem Tisch. Gott hat seine Güter an uns vorüberziehen lassen, das ganze letzte Jahr. Und immer noch lässt er seine Güter an uns vorüberziehen. Und wir stehen da und wir sind total geflasht, total begeistert davon, was wir von seiner Herrlichkeit sehen dürfen. Und wenn wir das wahrnehmen, dann löst das in uns eine Freude aus, die uns total zum Feiern bringt. Und da sehe ich voll die Parallele zu dem, was wir im Alten Testament rausgefunden haben, wie Gott möchte, dass wir feiern. Die Reihenfolge ist vielleicht andersrum. Wir nehmen seine Güte wahr, wir freuen uns und wir freuen uns nochmal und wir freuen uns im Überfluss an dem, was Gott für uns getan hat. Und gleichzeitig geben wir auch weiter von dem, was er uns gegeben hat, weil wir so überfließen, weil es viel zu viel ist für uns. Das können wir gar nicht alles alleine verfeiern. Und wir geben das weiter, so wie Jesus an dieser Feier einfach nur weitergeben durfte von dem, was er im Überfluss hatte. So geben wir weiter, wenn wir feiern, an die, die eben diesen Überfluss nicht haben. So feiert Gemeinde. Wir freuen uns und abermals freuen wir uns und wir lassen unsere Güte kund sein allen Menschen. Wir werden jetzt ein Lied singen, wir werden Gott nochmal so richtig